Wer die Nachrichten diese Woche verfolgt hat, der hat sicherlich mitbekommen, dass am Mittwoch der britische Astrophysiker Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Hawking litt seit seinem 21. Lebensjahr an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS. Jahrzehnte war er fast völlig bewegungsunfähig und saß im Rollstuhl, und trotzdem arbeitete sein Gehirn weiter an allen möglichen Theorien, und mit der Hilfe eines Computers machte er sich verständlich. Dieser Mann, er wurde von der Welt als einer der größten Wissenschaftler gefeiert. Sehr viele vergleichen ihn mit Einstein. Die Welt der Wissenschaft schätzt Hawking vor allem wegen seiner Theorien zum Ursprung des Universums und seine Theorien zu den sogenannten schwarzen Löchern. Und wenn man ein bisschen sich mit seiner Person beschäftigt, dann liest man auch heraus, dann hört man, dass die Grundfragen, die diesen Mann beschäftigt haben, eben die waren: Gibt es eine Weltformel? Können wir sie entschlüsseln? Welche Rolle spielt Gott dabei? Gibt es ihn überhaupt? In seinen früheren Büchern ließ er diese Frage noch offen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Aber in seinem Buch Der große Entwurf legte er sich dann doch fest, das Universum habe sich aus dem Nichts erschaffen, ganz ohne Gott, und meinte, dass die Naturgesetze, vor allem die Schwerkraft, die Gravitationskraft sozusagen, der Schlüssel zu dieser Erkenntnis sei. Ein Leben nach dem Tod hielt er für ein Märchen für Leute, die Angst vor dem Dunkeln haben. Stephen Hawking war also Atheist. Er glaubte nicht an einen Schöpfergott. Und entsprechend gerne wurde er dann auch immer wieder von den Atheisten zitiert, so nach dem Motto: Wenn ein Mann wie er, also wenn das Genie das so sieht, dann ist das auch so. Und wer das eben anders glaubt, der ist eben denkfaul oder einfach nur schlicht etwas dümmlich. Nun, der gläubige Journalist Daniel Böcking hat nach dem Tod von Hawking in Bild Online sich auch mit einem kurzen, aber prägnanten Artikel zu Wort gemeldet. Und zwar, jetzt, Joe, müssen wir entscheiden, wer es hier macht: Bin ich dümmer als Hawking, weil ich an Gott glaube? Und er stellt in seinem Beitrag die berechtigte Frage: Kann es sein, dass der Mann, der fast alles wusste, sich in einem entscheidenden Punkt geirrt hat? Und in einem persönlichen Zeugnis schreibt er dann, dass auch er Atheist war und sich viele Jahre erfolgreich gegen den Glauben wehrte. Aber dann schreibt er: Doch als ich anfing, mich intensiver damit zu beschäftigen, lernte ich, ich konnte Gott nicht tot recherchieren. Im Gegenteil. Je mehr ich las, desto vernünftiger und rationaler erschien mir die Vorstellung eines Gottes, der alles erschaffen hat. Als mein Herz schon längst Ja zu Jesus gesagt hatte, folgte auch irgendwann der Verstand und ich wurde Christ. Und ich kann diese Aussage sehr gut nachvollziehen. War bei mir auch so. Das Herz hat zuerst Ja gesagt und nachher folgt der Verstand. Und dann fragt er eben, sind wir Gläubigen deshalb dümmer als Stephen Hawking? Dümmer bestimmt, zumindest die meisten von uns. Aber nicht deshalb, weil wir an einen Gott glauben. Und er erwähnt dann noch, dass viele Wissenschaftler gläubig sind. Physik-Nobelpreisträger, auch ein Ex-NASA-Direktor, der Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Selbst Hawking hielt Gläubige nicht für dämlich. Seine Sicht war, die Wissenschaft braucht Gott nicht. Das Universum kann sich selbst erschaffen haben. Aber Hawking war so ehrlich, und das hat er mal in einer Fernsehsendung mit dem Sender ABC gesagt, man kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert. Und da stimme ich Hawking zu. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, wir können empirisch nicht beweisen, dass es einen Gott gibt, aber niemand kann beweisen, dass es ihn nicht gibt. Auch das größte Genie, der größte Wissenschaftler nicht. Und auch nicht dieser Mann aus der Schweiz, der meinte, er müsste seine Überzeugung sozusagen über ein Banner aus seinem Fenster hängen. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Weihnachtsmann. Nun, zur zweiten Aussage stimme ich ja zu. Der Fotograf, fand ich lustig, der hat das so ironisch gefunden und hat unter das Bild geschrieben, mit dem Velo zur Allwissenheit. Ich persönlich bin der Meinung, Gott kann man nicht beweisen, aber man kann ihn erkennen. Wenn man ehrlich anfängt, wie Daniel Böcking auch irgendwann mal, nach ihm zu suchen, kann man viele Indizien und Hinweise finden, die sehr wohl dafür sprechen, dass es ihn gibt. Wir sind heute Morgen hier und feiern Gottesdienst, nicht weil uns jemand bewiesen hat, dass es einen Gott gibt, sondern weil wir irgendwann mal in unserem Leben Gott erkannt haben. Und ich möchte in dieser Botschaft uns an diese Wahrheit erinnern, was es bedeutet, Gott zu erkennen. Und ich erzähle euch mal was Persönliches. Bevor ich mich in meine Frau verliebte, da kannte ich sie eigentlich schon seit einigen Jahren. Es war also bei uns nicht sozusagen Liebe auf den ersten Blick, wie das manchmal so ist, dass man jemanden sieht und dann sofort verliebt ist in diese Person. Bevor wir uns verliebten, da hatten wir uns schon auf Jugendfreizeiten gesehen, wir kannten uns von Jugendtagen, unsere Gemeinden pflegten Kontakt miteinander. Ich wusste einiges schon über meine Hermie, bevor ich mich in sie verliebte. Ich wusste, dass sie aus einer kinderreichen, guten Familie kommt. Das hat mich übrigens immer beeindruckt, diese Familienatmosphäre und der Familienzusammenhalt in ihrem Elternhaus. Aber als ich mich dann irgendwann mal in sie verliebte und sie persönlich auch kennenlernte, war das natürlich eine ganz andere Sache. Da war in meinem Innern ein Feuer entfacht. Das Feuer der Liebe. Und jeder, der schon mal verliebt war, der kennt dieses Gefühl. Plötzlich will man mit der Geliebten Zeit verbringen. Man will zusammen kommunizieren, die Nähe der Geliebten spüren, ihre Wesenszüge näher kennenlernen und man beginnt sich selbst mit den Angelegenheiten des anderen zu identifizieren. Wenn das nicht geschieht, kann die Beziehung nur oberflächlich und fad bleiben. Und als wir dann endlich heirateten, da haben wir uns dann noch inniglicher und intimer kennengelernt. Und je länger man zusammen ist, desto ähnlicher wird man sich, behaupte ich. Sicherlich können wir das aus eigener Erfahrung bestätigen. Es ist also eine Sache, etwas über jemanden zu wissen. Und es ist eine ganz, ganz andere Sache, jemanden persönlich zu kennen. Das ist auch wahr, wenn es um das Thema Gott erkennen geht. Denn auch hier handelt es sich um eine Beziehung zwischen Personen, die sich lieben. Lass uns also heute darüber nachdenken, was bedeutet es, Gott zu erkennen? Wie erkenne ich Gott? Nun, ich bin der Meinung, Gott erkennen ist eine Frage der Gnade. Nur durch Gott erkennt man Gott. Wir können nicht von uns aus Gott erkennen. Gott erkennt man auch nicht, das hätte man in der Kirchengeschichte manchmal mehr bedenken müssen, durch Philosophie. Man kann ihm nicht durch Philosophie näher kommen. Wenn man das versucht, dann hat man zum Schluss den Gott der Philosophen, aber nicht den Vater Jesu Christi, wie das mal der große Wissenschaftler Blaise Pascal gesagt hat. Und der Gott der Philosophen, der rettet uns nicht. Man kann auch nicht dadurch Gott näher kommen, dass man plötzlich irgendwelche menschlichen Eigenschaften vergöttert. So nach der Devise, wenn ich Liebe erfahre, dann erfahre ich das Göttliche. Dadurch kommt man Gott nicht näher. Höchstens seinem Götzen. In manchen Religionen gibt es diese Erfahrung. Aber nach der Bibel ist Gottes Erkenntnis eine Frage der Gnade. Gott kann man nur durch Gott erkennen. Das heißt, wir kommen nicht einfach nur so lapidar daher und tragen Gott unsere Freundschaft an, sondern er trägt sie uns an, indem er uns seine Liebe offenbart, uns zu sich zieht. Der Apostel Paulus, der drückt die Notwendigkeit der Gnade für unsere Gotteserkenntnis im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 9 so aus, wenn er schreibt, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Was hier zum Ausdruck kommt, ist die Ansicht des Apostels, dass die Gnade Vorbedienung war für diese Erkenntnis und dass sie die Grundlage bleibt für die Erlösung der Galater. Ihre Erkenntnis Gottes war Folge dessen, dass Gott von ihnen Kenntnis nahm. Gott ist derjenige, der uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir sehen, wer wir sind. Nämlich erlösungsbedürftige Sünder. Aber er öffnet uns auch die Augen unseres Herzens, damit wir sehen können, wie er uns liebt, dass er uns gnädig ist, damit wir erkennen, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen. Wenn wir erkennen, wer er ist und was er getan hat und das im Glauben annehmen, dann haben wir Gnade vor seinen Augen gefunden und dann gilt uns ganz persönlich die Aussage Jesu, ich bin der gute Hirte und Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und wenn wir zu den Seinen gehören, dann haben wir eine Neugeburt, eine Bekehrung erlebt, dann haben wir eine neue Identität und der Geist Gottes, er lebt in uns. Aber diese Anfangserfahrung, dass Gott uns erkennt und wir ihn im Glauben als unseren Herrn und Retter annehmen, hat ganz eindeutige Folgen. Es bleibt nicht nur bei dieser Anfangserfahrung mit Gott und dann ist es gut. Nein. Das bringt uns zum zweiten, Gott erkennen, ist Beziehung. Gott erschließt sich uns immer mehr durch seinen Geist. Wir leben in einer Beziehung mit ihm, wir sind mit ihm unterwegs und erleben, wie er sich durch seinen Geist, der nun in uns ist, sie uns immer mehr erschließt. Paulus betet für die Epheser in Epheser 1, Vers 17, dass Gott durch seinen Geist den Gläubigen Einsicht und Weisheit schenke, damit sie, deren Herzensaugen angefangen hatten, Gott zu erkennen, Gott immer mehr erkennen können. Darum betet er. Geschwister, das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns Jesus Christus, unseren Erlöser und den Vater immer mehr zeigt und erschließt. Jetzt seid ihr alle wach, aber ganz bestimmt. Manche technischen Fehler dienen auch zu etwas Gutem. Wie alles uns zum Guten dienen muss. Was ich sagen möchte, Gott erkennen schließt natürlich auch verstandesmäßiges Erfassen verschiedener Wahrheiten über das Wesen und den Willen Gottes ein. Gott erkennen ist nicht etwas Irrationales. Gott erkennen erfordert Nachdenken und einen stetigen, bewussten Umgang mit dem Wort Gottes, das eine der wichtigsten Offenbarungsquellen ist, das wir haben. Das steht einmal fest. Aber es bedeutet noch viel, viel mehr. Gott erkennen, das heißt letztlich nicht, dass man nun die Liste der Eigenschaften Gottes immer länger machen kann. Meistens beginnt unser Christsein damit, dass man am Anfang weiß, Gott hat mich lieb. In meiner Jugendzeit hat man das fröhlich mit einem Lied besungen, kommt, stimmet alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. Jesus ist für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben. Das im Glauben zu erfassen, reicht, um gerettet zu werden. Man erkennt also etwas von der Liebe und der Gnade Gottes. Aber Gott erkennen, das heißt auch nicht, dass einer mit der Zeit dann noch weiß, ja, Gott ist auch noch heilig und auch noch allmächtig und noch allgegenwärtig. Gott erkennen, das heißt auch nicht, ein Theologiebuch oder ein Dogmatikbuch zu lesen über die Lehre über Gott und jetzt meint man, jetzt habe ich Gott erkannt. Man kann viel über Gott wissen, ohne ihn groß zu kennen. Übrigens, das Interesse an der Theologie war im 17. Jahrhundert die Lieblingsbeschäftigung eines jeden gebildeten Menschen. Aber das Interesse an Theologie und dem Wissen über Gott und auch selbst die Fähigkeit, Fragen des Christentums klar zu überdenken und darzulegen, das alles ist nicht gleichbedeutend mit Gott erkennen. Erkennen, biblisch, ist nämlich mehr als nur irgendetwas mit unserem Intellekt zu verstehen. Erkennen ist in Kontakt kommen. Erkennen ist erfahren. Erkennen ist Beziehung. Erkennen ist in der Bibel ein ganz intimes Wort. Im Alten Testament, Yada, kann man sich sogar merken, weil es so einfach ist. Ein intimes Wort für den Umgang von zwei Menschen miteinander. Der eine erkannte den anderen in der Ehe. Isaac erkannte Rebekka und sie wurde seine Frau. Das ist gemeint. Dahin will der Heilige Geist Menschen führen, dass sie in eine immer innigere, intime Beziehung zu ihrem Gott kommen. Tozer schreibt in seinem besten Büchlein Gottes Nähe suchen. Er wollte, dass wir ihn sehen, mit ihm leben und unsere Lebenskraft aus seiner Gegenwart beziehen. Und der Psalmist David, er fordert uns auf im Psalm 43, Vers 9, schmecket und sehet. 34, genau. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wie soll man jemanden, der noch nie eine Schwarzwälder Torte oder die Torte, die meine Frau heute Morgen gebacken hat, geschmeckt und gekostet hat, erklären, wie diese schmeckt? Um den Geschmack einer Torte kennenzulernen, muss man die Torte essen. Man muss sie schmecken, genießen. Um Gott zu kennen, müssen wir ihn schmecken. Das heißt, wir müssen ihn erfahren. Wenn wir seine Gegenwart in unserem tiefsten Inneren nicht erfahren, sind wir vielleicht Gelehrte, aber nicht wahre Anbeter. Wir können eigentlich gar nicht an Gott glauben, ohne von ihm innerlich bewegt zu werden. Wir können Gott auch nicht von ganzem Herzen lieben, wenn wir keine Emotionen für ihn empfinden. Das wäre nämlich so, als würde ich meiner Hermi einen wunderschönen Strauß weißer Rosen schenken. Und meine Frau wäre überwältigt und würde sich herzlich bedanken für diese nette Geste. Und ich würde dann wieder, ach Schatz, ich habe einfach nur meine Pflicht getan als Ehemann. Wie würde sie sich fühlen? Sicherlich nicht besonders erwärmt. Das kann ich euch versichern. Wenn wir vor Gott kommen mit einem Strauß trockenem, pflichtbewusstem Gehorsam, ist es das Gleiche für ihn. Der große Mathematiker und Philosoph, ich habe ihn schon mal zitiert, Blaise Pascal, heute sind irgendwie die Naturwissenschaftler dran, er hat mal gesagt oder auch geschrieben, es ist das Herz, das Gott spürt und nicht die Vernunft. Das ist der Glaube. Gott spürbar im Herzen und nicht der Vernunft. Diese emotionale Seite der Gotteserkenntnis, die wird oft herabgespielt, weil wir ja keine sentimentale Nabelschau zum Zuge kommen lassen wollen. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, zu beobachten, der Mensch, der neigt ja dazu, sich gern in der einen oder der anderen Extreme zu verlieren. Das hat sich im Laufe der Kirchengeschichte zur Genüge bestätigt. Natürlich, wir wissen es alle, gibt es auch Christen, welche die emotionale Seite der Gotteserkenntnis so betonen, dass es letztlich nicht mehr wirklich um Gott erkennen geht, sondern um die eigene seelische Befriedigung durch irgendwelche religiöse Erfahrungen. Emotionen, übrigens genauso wie auch unser Wille und unser Verstand, können von unserem alten Menschen, von unserem Fleisch, unserer Selbstzentriertheit motiviert sein und von diesem auch missbraucht werden. Und da ist es natürlich notwendig zu betonen, dass Gott nicht zu unserer Bequemlichkeit oder zu unserem persönlichen Glück und zu unserer Befriedigung da ist, wie wir es gerade brauchen und wollen. Oder gar, um uns mit religiösen Erfahrungen zu versorgen, als wären diese die wichtigsten und interessantesten Dinge des Lebens. Aber genauso besteht die Gefahr, wenn man gerade den Emotionalismus von manchen Christen sieht, dann von der anderen Seite des Pferdes herunterzufallen. Und sehr schnell findet man sich dann in einer kalten Orthodoxie wieder, wo man meint, Gott erkennen sei eine Vernunftssache. Glaube das Rechte, tue das Rechte, dann bist du recht. Gott erkennen, das dürfen wir nicht vergessen, ist eine intellektuelle, fordert unseren Verstand, willensmäßige, aber auch eine gefühlsmäßige Beziehung. Und ich mag da, was der große Prediger Martin Lloyd-Jones dazu geschrieben hat. Er sagt mal, wir müssen jedwelchen Emotionalismus verurteilen. Und er meint damit das Schwärmerische, wo es nur noch um die Emotionen geht, um das, was einer fühlt. Aber er sagt dann auch gleich, aber Gott bewahre, wenn wir jede Emotionen ausklammern. Das Christentum des Neuen Testaments ist nicht nur eine formale, höfliche, korrekte und orthodoxe Art des Glaubens. Nein, was es kennzeichnet, ist das Element der Liebe und Leidenschaft. Dieses pneumatische, ich habe in Klammern gesagt, dieses geistliche Element, dieses Leben, diese Kraft, diese Ergebenheit, diese Fülle. Wir können Gott nicht wirklich kennen, wenn wir nicht auch gefühlsmäßig für ihn empfinden. Gott hat in uns als Teil unserer neuen Wesensart eine neue, nach oben ausgerichtete Leidenschaft und Sehnsucht hineingepflanzt, uns an ihm zu erfreuen und ihn anzubeten. Jesus veranschaulicht der Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 14, gerade diese Leidenschaft, wenn er von einer Quelle des Wassers spricht, die ins ewige Leben quillt. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, werde ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. An einer anderen Stelle des Neuen Testaments wird dieses Wort quillen, sprudeln, mit springen übersetzt. Ist das gleiche Wort. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, Vers 8, wo der Lahme, der im Namen Jesu von Petrus und Johannes geheilt wurde, anfängt zu springen vor Freude. Und auch da vermittelt eigentlich die Zeit Form eine andauernde Tätigkeit. Mit anderen Worten, der Geist Gottes in einem wiedergeborenen Herzen springt unaufhörlich Richtung Himmel, um Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn zu haben, unseren Gott noch mehr zu erkennen. Der Geist Gottes ist nicht etwas Passives. Er ist immer am Bug, bewegt uns oder will uns aufwärts bewegen, will uns in die Nähe Gottes führen, will uns zu wahren Anbetern machen. Er will, dass in unserem tiefsten Innern ein Feuer brennt für Gott. Und dass es nicht so ist in unserem Glaubensleben, als man frisch zum Glauben kam, dann war man noch richtig brennend für Gott. Das Glaubensleben, es glich so wie einem lodernden Lagerfeuer, wie wir das manchmal im Heutal haben. Aber dann ist die Woche vorbei und das Feuer wird immer kleiner und irgendwann mal sind nur noch glühende Kohlen da. So kann auch das Leben in der Nachfolge immer kühler und selbstverständlicher und selbstsicherer und selbstgefälliger und alltäglicher werden. Man gewöhnt sich so an diese christliche Subkultur, an das Vokabular der Frommen. Und vielleicht hat man auch seinen eigenen Frömmigkeitsstil gefunden. Aber die Begeisterung für Gott, die brennende Liebe für ihn, davon ist nur noch ein glimmender Docht wahrnehmbar. Wenn Gottes Geist uns dazu führt, dass wir Gott erkennen, dann heißt das, wir kommen in einen immer vertrauteren Umgang mit ihm. Wir können uns immer weniger vorstellen, ohne ihn zu leben. Wir möchten immer mehr in Abhängigkeit von ihm leben. Wir möchten ihn erfahren in unserem Leben als den, der uns auch korrigiert, auch vielleicht in Dingen, die wir früher nie als Problem erkannt haben. Wir möchten, dass er unser Leben so macht, dass es ihm mehr entspricht. Gott erkennen ist Beziehung, eine Beziehung, in der Gott sich uns immer mehr durch seinen Geist erschließt. Liebe Geschwister, für mich bedeutet Gott zu erkennen, ihn mehr zu lieben. Ich kann ihn nur dann mehr lieben, wenn ich ihn noch mehr erkenne. Und unsere Liebe zu unserem dreieinen Gott ist nicht etwas Erzwungenes oder Aufgesetztes, sondern eine vom Geist Gottes bewirkter Ruf der Zuneigung. Und diese Zuneigung, die kommt besonders im Gebet zum Ausdruck. Und ich bin dankbar für das Zeugnis, das du heute erzählt hast von Uttermann, dass er so spontan reagierte und wusste, jetzt ist Gebet angesagt. Und dass andere Christen sagen, ich bin gerade auf der Autobahn, ich brauche Gebet, ich komme auf die Autobahn, bet für mich. Das ist ein Zeichen der Liebe füreinander. Aber diese Liebe füreinander ist motiviert durch diese vertikale Beziehung, durch die Liebe zu Gott. Von was ich hier spreche, finde ich, bringt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 15 so schön zum Ausdruck. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das Wort rufen in diesem Vers ist ein sehr starkes Wort übrigens. Es wird an anderen Stellen im Neuen Testament auch verwendet. um ein lautes Rufen auszudrücken. Von wo kommt diese Intensität der Liebe, die in diesem Vers vermittelt wird? Sie kommt allein von Gott. Unsere Gebete zu Gott, die Leidenschaft dieser Gebete kommen von Gott. In Vers 26 sagt Paulus, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ein Gebet, das nicht vom Geist Gottes bewirkt ist, unterscheidet sich letztlich nicht groß von den Gebeten, welche Millionen von Heiden jeden Tag beten. Gott hat uns seinen Geist gegeben, und wenn wir oft nicht wissen, wie wir beten sollen und was wir beten sollen, so verwendet sich dieser Geist für uns. Der Geist Gottes in uns führt uns hin, dass wir Gott erkennen und bewirkt es, dass wir eine innige Beziehung zum Vater haben, sodass wir zu ihm sagen können, Abba, Papa bedeutet das. Merkt ihr, welche innige Beziehung da beschrieben wird? Das ist etwas Wunderbares. Es ist etwas, um ganz ehrlich zu sein, etwas Geheimnisvolles. Dem dreimal heiligen Gott Papa sagen zu dürfen, Abba, das ist nur echt, wenn wir es durch den Geist Gottes sagen. Und es ist etwas Geheimnisvolles. Im christlichen Glauben, da gibt es eine unleugbare Mystik, auch wenn die Rationalen unter uns das gerne immer bestreiten wollen. Aber sie ist da. Und mit Mystik, da meine ich nicht etwas Okus-Pokus-Geheimnisvolles in dem Sinne, wie das Wort oft auch verwendet wird, was nur derjenige erfährt, der was weiß ich was, sich in Ekstase begibt. Ich meine was ganz anderes. Aber es gibt dieses Geheimnisvolle, weil Gott eben nicht erklärbar ist, wie so eine Formel. Der Geist Gottes drängt uns, Gott den Vater und den Sohn, mehr zu erkennen. Er durchdringt unser Inneres, um uns geistliche Wahrheiten aus dem Wort Gottes lieb und verständlich zu machen. Und vor Jahren habe ich einen Abschnitt gefunden, auch von einem Mann, den ich sehr schätze und der mein Denken und Prägen auch mein Denken auch sehr geprägt hat. Er ist verstorben schon vor 4 Jahren, Francis Schaeffer. Der hat einmal gesagt, diese christliche Mystik ist Gemeinschaft mit Christus. Es ist der Christus, der durch mich Frucht hervorbringt. Jeden Augenblick ist das eine erfahrbare Realität, und die Herrlichkeit dieser erfahrbaren Realität im Leben des Christen kann im Gegensatz zu den großen existenziellen, zu der bloßen existenziellen Erfahrung oder den östlichen religiösen Erfahrungen mit allen intellektuellen Türen und Fenstern offen erlebt werden. Hört ihr raus, was er da sagt? Wir müssen nicht den Raum dunkel machen und das Fenster schließen und dann eine Kerze anzünden, um dann irgendetwas Mystisches zu erfahren. Wir brauchen keinen dunklen Raum. Wir müssen nicht unter dem Einfluss von halluzinationserregenden Drogen stehen. Wir müssen auch nicht eine bestimmte Musik hören. Wir können die Wirklichkeit des Übernatürlichen hier und jetzt kennen. Und das, liebe Geschwister, ist aber nur möglich, durch die unsichtbare Person des Heiligen Geistes in uns, dessen Anliegen es ist, uns mehr und mehr in die Gotteserkenntnis hineinzuführen, dessen Anliegen es ist, dass unser Leben von einer brennenden Liebe für Gott und einer Ehrfurcht vor Gott erfasst wird. Gott erkennen, wie erleben wir das? Wie wirkt sich die Realität des Geistes Gottes in unserem Leben aus? Das ist eine ernste Frage, eine wichtige Frage. Was gibt es in unserem Leben, das wirklich einen sichtbaren Unterschied macht? Vergessen wir nicht, der gleiche Gott, der das Rote Meer teilte und der seinen Sohn von den Toten auferweckte. Er bewohnt uns. Er bewohnt dich und mich, wenn du ein Gotteskind bist, durch seinen Geist. Wir kennen diesen Gott, weil er uns zuerst erkannt hat und wir durch den Glauben ihn dann erkennen konnten. Er kennt dich und mich wie ein Freund, der uns liebt. Und durch seinen Geist sind wir befähigt, den Vater und den Sohn mehr zu erkennen, sie anzubeten mit unserem Herzen, mit unseren Lippen, mit unserem ganzen Leben. Unser Leben ist dazu bestimmt, in einer innigen Beziehung mit Gott zu leben, ihn als Realität in unserem Alltag zu erfahren und ihn mit unserem Leben zu ehren. Das ist unsere Bestimmung. Und ich schließe mit einigen Worten, nicht von einem großen Wissenschaftler, sondern Worte von einem der größten Prediger, gehalten am 7. Januar 1855 in der New Park Street Kirche in Southwark. Und dieser Mann, er hat damals Folgendes gesagt: In der Betrachtung Christi liegt ein Balsam für jede Wunde. Im Nachdenken über den Vater liegt Beruhigung für jedes Leid. Und im Wirken des Heiligen Geistes liegt Trost für jeden Schmerz. Sollen deine Sorgen sich verlieren und deine Ängste versinken, dann geh hin, wirf dich in den tiefsten Ozean Gottes, verlier dich in seiner Unermesslichkeit und du wirst dich wiederfinden, wie nach einer kurzen Ruhepause, erfrischt und gestärkt. Ich kenne nichts, das der Seele so gut tut, das so die hohen Wogen von Sorge und Leid beruhigt, das so die Stürme der Prüfungen beschwichtigt, als gläubiges Bedenken des Göttlichen. Diese Worte, die damals vor 163 Jahren Charles Haddon Spurgeon sagte, im Alter von erst 20 Jahren, man sollte es kaum glauben, waren damals wahr und sie sind es auch heute. Geben wir doch dem Geist Gottes Raum, damit wir Gott mehr und mehr erkennen können. Wenn wir ihn mehr erkennen, können wir ihn mehr lieben. Wir lernen, mehr so zu lieben, wie er geliebt hat. Und unser Leben wird verändert, von innen nach außen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben und in diesem Prozess dabei bleiben. Amen.